Dankeschön. Die Predigt hat heute zwei Teile. Zwei. Für den ersten bin maßgeblich ich verantwortlich, für den zweiten sind maßgeblich wir alle verantwortlich. Oh oh. Also diese Themenserie heißt ja Lego oder wie der Grieche sagen würde Lego. Und was er damit meint, ist sprechen, nennen. Und wir haben das so genannt, weil Gott in der Bibel Leute, einzelne Personen, manchmal ganze Völker anspricht, sie bei ihrem Namen nennt und dann mit unfertigen Personen Geschichte schreibt. Und ich möchte euch heute die Geschichte von so einer Person erzählen. Die heißt Jakob. Und danach möchte ich mit euch zusammen herausfinden, was sagt uns diese Geschichte über Gott? Was sagt uns diese Geschichte über uns? Was ist Lego, sprechen, Gottes gesprochenes Wort in unsere Situation heute hinein, durch die Geschichte? Und das kann ich euch noch gar nicht so richtig sagen, weil ich habe heute erstmal nur die Geschichte mitgebracht und dann dürfen wir das zusammen rausfinden, weil wir zusammen, glaube ich, mehr von Gottes Stimme und von seinen Worten erkennen, als wenn es nur einer macht. Deswegen probieren wir das mal. Also, pass auf. Akt 1. Der Fersenhalter. Zu spät. Nur ein paar Minuten, aber die machen den Unterschied. Ein Leben lang. Jakob ist der Jüngere der Zwillinge. Das heißt, er ist als Zweiter auf die Welt gekommen. Eben zu spät. Und so, als wollte er irgendwie versuchen, die Reihenfolge noch umzudrehen, hat er seinen Bruder an der Ferse festgehalten. Das ist das Bild, als die beiden da plötzlich auf die Welt gekommen sind und er hält seinen Bruder fest. Daher sein Name, Jakob, der Fersenhalter. Das hat man früher häufiger so gemacht, dass man die Kinder so genannt hat, wie der Zustand direkt nach der Geburt war. Und schon im Bauch haben die beiden miteinander Kämpfe ausgetragen. So, dass Mutter Rebekka Gott gefragt hat, was trage ich da in mir? Das könnte ein kompliziertes Leben werden mit den beiden. Und sie bekommt die Antwort, in deinem Bauch sind nicht nur zwei Kinder. In deinem Bauch sind eigentlich zwei Völker. Und nicht nur das. Der Ältere wird dem jüngeren Bruder dienen. Das klingt schon mal ziemlich revolutionär. Denn das gehört sich andersrum. Der Erstgeborene, der erbt den größten Anteil des Familienbesitzes. Der Erstgeborene, der trägt die Familientradition weiter. Das ist dem, der, auf dem das ganze, auch das ganze geschichtliche Erbe liegt. Der Erstgeborene, das ist der Chef von den beiden. Und der Erstgeborene von den beiden heißt Esau. Und Jakob hält sich an seiner Ferse fest, als wollte er ihn festhalten, nach hinten ziehen und sich nach vorne schieben. In ihrer Jugendzeit haben die beiden dann eher weniger Berührungspunkte miteinander. Esau, Papas Liebling, ein Mann, behaart wie ein Bär, umweht von einem Eau de Forêt, für alle Nicht-Franzosen unter uns, ein Parfüm des Waldes, immer auf der Jagd. Stimmt doch, oder? Danke. Jakob, Mamas Liebling, bleibt lieber in der Nähe des Lagers. Er kocht gerne, weidet die Schafe, was man da so macht. Eines Tages kommt Esau von der Jagd wieder. Es war anstrengend, er ist ausgehungert und müde. Und der Duft von Jakobs Linsengericht steigt ihm in die Nase. In dem Moment gibt es für ihn nur eines: Essen. Und Jakob ist ein netter Kerl, er teilt echt gerne mit ihm. Nur eine kleine Bedingung. Ich gebe dir was von meiner Linsensuppe, wenn du mir dafür das Recht des Erstgeborenen gibst. Fairer Deal. Echt nettes Angebot. Und Esau, so im Hungertaumel, ich muss eh irgendwann sterben, was soll mir das Erstgeburtsrecht gibt, den Teller her. Jakob hält sozusagen immer noch an seiner Ferse fest und er drückt fester zu. Er ist es leid, zu spät zu sein. Mit dem Deal hat er sich auf Augenhöhe mit Esau gezogen. Und mit dem nächsten Coup wird er sich an ihm vorbeiziehen. Denn einige Jahre später, Vater Isaac ist mittlerweile ziemlich alt und blind und weiß nicht, wie lange er noch leben wird. Also ruft er Esau zu sich und bittet ihn, auf die Jagd zu gehen und ihm sein Lieblingswild zu jagen und zuzubereiten. Danach möchte er ihm dann den väterlichen Segen mitgeben, sozusagen den letzten Segen. Und Mutter Rebekka bekommt das mit. Sie schnappt sich Jakob, erzählt ihm davon und unterbreitet ihm einen Plan. Pass auf, du gehst zu unserer Herde, schnappst dir die zwei besten Böcklein, schlachtest die, ich bereite die zu, so wie dein Vater es besonders mag, und dann nimmst du dir das Fell und legst dir das um die Arme, die Hände und den Hals. Denn dann kannst du zu deinem Vater gehen, ihm das überbringen und er wird denken, du wärst Esau und wird dir den Segen geben. Jakob, kurzer Zweifel, könnte das schief gehen, das wäre dann dramatisch für mich. Die Mutter meint, mach das schon, die Folgen übernehme ich. Und Jakob, okay. Macht all das, was die Mutter gesagt hat und steht dann vor Isaak. Mit Fellen bekleidet, mit Isaaks Lieblingsgericht in der Hand. Und Isaak wundert sich, wie sein Sohn so schnell von der Jagd wiederkommen konnte. Und fragt ihn, wie hast du das geschafft? Wie hast du es so schnell gemacht? Und er sagt, dein Gott, Jahwe, hat es mir geschenkt. Er verarscht seinen Vater und seinen Bruder und er lästert Gott. Und er kommt damit durch. Der Vater segnet ihn. Der Vater sagt zu ihm, Gott gebe dir vom Tau des Himmels und vom Fett der Erde und Korn und Wein die Fülle. Völker sollen dir dienen und Stämme sollen dir zu Füßen fallen. Sei ein Herr über deinen Bruder und deiner Mutter Söhne sollen dir zu Füßen fallen. Verflucht sei, wer dir flucht, gesegnet sei, wer dich segnet. Das ist ein Segen, so wie ihn sich Jakob gewünscht hat. Vom Tau der Erde, also er soll immer reichlich haben. Völker sollen ihm dienen und vor allem sein Bruder soll ihm dienen. Gerade ist er aus der Tür hinaus, da kommt Esau rein mit seinem Wildbret gebraten in der Hand zum Vater Isaak, legt es ihm vor, sagt so, Vater, ich habe getan, wie du mich gebeten hast, nun segne mich. Und der Vater so, du warst doch gerade schon mal da. Was? Wow. Es dauert so einen kleinen Moment, bis sie realisieren, was passiert ist. Und in dem Text steht dann, Isaak schüttelt es, als wäre ein Erdbeben in ihm. Der alte blinde Vater fängt an zu beben. Und aus Esau stößt ein Urschrei heraus. Also man kann sich dieses Bild richtig vorstellen, wie der Vater bebt, Esau, der Bär, schreit. Und Jakob hört das wahrscheinlich so aus der Ferne. Und Esau sagte, aber du hast doch auch noch für mich einen Segen, oder? Es kann doch nicht sein, dass der Betrüger, der Fersenhalter, dir den Segen ausgepresst hat. Es bleibt auch ein Segen für ihn, aber eben nur ein Segen für den Zweiten. Du wirst wohnen fern vom Fett der Erde und fern vom Tau, der vom Himmel kommt. Von deinem Schwert wirst du dich ernähren und deinen Bruder sollst du dienen. Aber es wird geschehen, dass du einmal sein Joch von deinem Halse reißen wirst. Er soll seinem Bruder dienen, aber eines Tages wird er zumindest das Joch, das heißt das, was die beiden verbindet und wo Jakob der Führende ist, das wird er eines Tages von sich reißen können. Aber er hat nur den Segen des Zweiten. Jakob hat also bekommen, was er wollte. Er ist gesegnet wie ein Erstgeborener. und gleichzeitig hat er verloren, was er hatte. Er muss fliehen, er wird Mutter und Vater nie wiedersehen und sein Bruder, sein Zwillingsbruder, trachtet ihm nach dem Leben. Akt 2, der Beschützte. Jakob ist auf der Flucht, ohne Begleitung und ohne viel Hab und Gut. Und die erste Nacht, die er verbringt, da findet er keine Unterkunft. Also muss er unter freiem Himmel schlafen. Ich lese euch vor, was da im biblischen Text steht. Und er träumte, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran herauf und hernieder. Und Gott, der Herr, stand oben drauf und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaak. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht, das heißt, deine Nachkommen sollen werden wie der Staub auf Erden. Und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und auf dich und deine Nachkommen sollen alle Generationen auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du auch hinziehst. Und will dich wieder herbringen in dein Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Das klingt echt nach einer guten Zusage, nach einem ziemlich guten Versprechen. Aber wenn man sich mal überlegt, in welcher Situation da dieser Traum auf Jakob zukommt, dann muss man das mal Revue passieren lassen, was eben davor passiert ist. Jakob hat eben diesen Gott, der ihm hier begegnet, gerade gelästert. Er hat ihn dazu gebraucht, um den Segen des Vaters zu erschleichen. Ich behaupte, Jakob war überhaupt nicht an Gott selbst, an diesem Jahwe interessiert. Er kannte ihn wahrscheinlich gar nicht besonders. Er wollte einfach nur den Segen Gottes haben. An Gott selbst hat er überhaupt kein Interesse gehabt. Und dieser Gott stellt sich ihm jetzt vor. Und dieser Gott spricht nicht von Betrug, kein Wort. Er spricht nicht davon, wie Jakob es vermasselt hat, was er seinem Bruder angetan hat, was er seinem Vater angetan hat, sondern Gott stellt sich ihm vor als: Ich bin dein Gott. Ich bin für dich und ich werde dich behüten und dich nicht verlassen. Und dann steht er, als Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Es ist wirklich wahr, der Herr Gott ist an dieser Stätte und ich hatte keine Ahnung davon. Ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist dieser Ort hier. Gott ist hier am Tiefpunkt seines Lebens. Er wusste es nicht, er hatte keine Ahnung davon. Und das jagt ihm einen Schrecken durch Mark und Bein. Dieser Gott, von dem er sich ein Segen erschlichen hat, der ist hier. Und Gott war auch da, als er vor seinem Vater stand. Gott war da, als er den unglaublich guten Linsendeal machte. Und Gott verspricht ihm, ihn zu behüten. Jakob, das hat nicht nur die Bedeutung Fersenhalter und Betrüger, sondern auf der anderen Seite kann man mit einem Wortspiel aus Jakob auch der Behütete, der Beschützte machen. Gott möge beschützen, das kann sein Name auch heißen. Und das erlebt er hier. Gott begegnet ihm und verspricht ihm: Ich beschütze dich. Akt 3, der Betrogene. Jakob kommt an das Ziel seiner Reise, da wo er hingeflohen ist, nämlich zu seinem Onkel, zu Onkel Laban. Und Laban ist eigentlich ein lustiger Name. Es dauert nicht lange, bis er sich in Labans Tochter Rahel verliebt. Und wieder handelt er einen Deal aus, diesmal nicht ganz so vorteilhaft für ihn. 7 Jahre will er für Rahel arbeiten. Verliebt wie er ist, vergeht die Zeit aber wie im Flug. Und damals hatte man noch die schöne Tradition, dass die Braut über die ganze Hochzeit über verschleiert war. Das heißt, man hat die gar nicht so ganz genau erkannt. Als er dann am nächsten Morgen aufwacht, merkt er, das ist nicht Rahel, das ist Lea. Und die habe ich jetzt geheiratet. Und er beschwert sich bei Laban und sagt, du hast mir Rahel versprochen. Und Laban sagt, ja, das tut mir echt leid, aber wir haben hier so ein Erstgeborenenrecht, das sagt, die erste Tochter muss zuerst unter die Haube kommen. Aber netterweise biete ich dir auch Rahel an. Du kannst sie auch jetzt schon heiraten, allerdings arbeitest du dann nochmal 7 Jahre für mich. Jakob, der Betrüger, wird selbst zum Betrogenen. Aber er nimmt es an. Er arbeitet weitere 7 Jahre. Und er arbeitet weiter für Laban. Er bleibt da. Er bleibt mit seinen Frauen zusammen. Er zeugt Kinder und arbeitet. Wie lange, wissen wir nicht genau. Mindestens 20 Jahre. Er darf zwar über die Zeit auch seine eigenen Herden aufbauen, aber der einst der Erste in seiner großen Familie sein wollte, der ist zum normalen Arbeiter geworden, in der Fremde. Der Alltag hat ihn. Doch der Alltag hat ihn nicht für immer, denn eines Tages erinnert ihn Gott daran, ich habe dir versprochen, dass du wieder nach Hause kommst. Also packt er Hab und Gut, Frauen und Kinder und macht sich heimlich auf den Heimweg. Akt 4, der Kämpfer. Je länger er mit seiner ganzen Kolonne läuft gen Heimat, desto näher kommen sie auch Esau. Und je näher die Kolonne Esau kommt, desto mehr wird ihm bewusst, wie wahnsinnig es eigentlich ist, zurückzugehen. Er geht in Richtung seines Todesfeinds. Also schickt er Boten voraus, die das auskundschaften sollen, wie Esau so lebt und wie er mittlerweile so drauf ist. Als die Boten zurückkommen, berichten sie, Esau hat irgendwie spitz gekriegt, dass du kommst. Der zieht dir schon entgegen und er hat 400 Mann mitgenommen. 400 Mann. Also ruft Jakob zu Gott. Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, Herr, der du zu mir gesagt hast, zieh wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft. Ich will dir wohltun. Ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knechte getan hast. Denn ich hatte nicht mehr als diesen Stab, als ich hier über den Jordan gegangen bin. Und nun sind aus mir 2 Lager geworden. Errette mich doch von der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus, denn ich fürchte mich vor ihm, dass er komme und schlage mich, die Mutter samt die Kinder. Du hast doch gesagt, ich will dir wohltun und deinen Nachkommen. Er schreit zu Gott und nimmt sich dann einen Moment, um nachzudenken, was er machen kann. Und er guckt sein Lager an und sieht, ich bin mittlerweile relativ reich geworden. Ich werde Esau einfach so gut wie alles, was ich an Vieh habe, schenken. Das ist schon mal eine prinzipiell gute Idee. Und er teilt sein Lager so auf, dass ein Teil schon mal ein bisschen vorzieht, so als Kolonne, als laufendes Geschenk, was Esau dann schon mal in Empfang nehmen kann, damit er ein bisschen besänftigt ist. Und dann bringt er den Rest seiner Familie in Sicherheit und bringt die erstmal auf die andere Seite, da sollen die warten. Er selbst bleibt aber nicht bei seiner Familie, denn in dem Moment braucht er Zeit für sich selbst. Denn wir wissen nicht, ob seine Familie überhaupt von seiner Geschichte weiß. Wissen Sie von dem, was in ihm vorgeht? Wissen Sie von der Angst, die Jakob hat? Jakob braucht Ruhe. Jakob braucht Klarheit. Jakob braucht den Rückzug. Also bringt er seine Familie in Sicherheit und zieht sich selbst zurück, weil er weiß, morgen ist der Tag, da begegne ich nach vielen, vielen Jahren meinem Bruder. Und plötzlich, mitten in der Nacht, als es absolut dunkel ist, wird er von einem Mann überfallen. Esau? Ein Räuber? Oder vielleicht sogar ein böser Geist? Jakob kann es irgendwie nicht genau erkennen, weil es so dunkel ist. Aber er hat auch gar keine Zeit, darüber nachzudenken. Er muss den Kampf annehmen. Und es entwickelt sich zu einem Ringkampf auf Augenhöhe. Beide schaffen es nicht, den anderen so richtig aufs Kreuz zu legen und ihn zu überwinden. Aber der Fremde schafft es, Jakob so auf die Hüfte zu schlagen, dass sich sein Gelenk verrenkt. Doch Jakob beißt auf die Zähne und macht weiter. Und als aus der pechschwarzen Nacht so langsam etwas Röte hervorbricht, sagt der Fremde, lass mich gehen. Es wird so langsam morgen, wir haben genug gekämpft, lass mich gehen. Doch Jakob ist jetzt irgendwie heiß. Der hat jetzt die ganze Nacht gekämpft, der hat eine verrenkte Hüfte. Der sagt, nein, ich lass dich nicht gehen. Ich halte dich fest. Ich lass dich nicht gehen. Außer du segnest mich. Und der andere fragt ihn, wie heißt du? Er sagt, Jakob. Jakob, der Fersenhalter. Jakob, der Betrüger. Jakob, der Beschützte. Und der Fremde sagt zu ihm, du sollst nicht mehr Jakob heißen. Ab jetzt sollst du Israel heißen. Denn du hast mit Menschen und mit Gott gekämpft und du hast bestanden. Er segnet ihn und verschwindet. Was bitte war das? Wieder so eine Nacht für Jakob. Wieder einen heiligen Schrecken eingejagt bekommen. Diesmal noch um einiges stärker als beim ersten Mal. Und ich stelle mir vor, wie er dasteht und in den so langsam heller werdenden Himmel starrt. Und irgendwann steht da, dass er sagt, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und dennoch wurde mein Leben gerettet. Er kämpft, wird angegriffen, bekommt die Hüfte verrenkt und im Nachhinein sagt er, das war Gott. Gott hat mit mir gerungen. In dem fremden Angreifer, mit dem er um sein Leben ringen muss, entdeckt Jakob Gott selbst. Er ist nun nicht mehr der, der sich einen Segen einfach erschlichen hat von einem Gott, den er nicht kannte. Er ist der, der Gott kennengelernt hat als der, ich bin für dich, ganz abgesehen von deiner Schuld. Und er ist der, der mit Gott gekämpft hat und überleben durfte und der sich nun seiner Vergangenheit stellt. Akt 5, der letzte, die Versöhnung. Jakob, der beschützte Betrüger, oder Israel, der gegen Gott und Menschen bestanden hat, zieht seinem Bruder entgegen. Und laut dem Segen von Vater Isaak soll Esau Jakob dienen und wird sich Esau vor Jakob niederwerfen. Doch was jetzt passiert ist, Jakob zieht seinem Bruder Esau entgegen und er wirft sich 7-mal vor Esau nieder. Und er sagt zu ihm, ich bin dein Knecht. Die Begegnung zeichnet ein anderes Bild, als es der Segen vorausgesagt hat. Jakob wirft sich nieder. Jakob sagt, ich bin dein Knecht. Und Esau, der in ihm den Todesfeind sah, rennt ihm entgegen, drückt ihn und küsst ihn und fragt, wow, wer sind die anderen? Ja, so darf ich vorstellen, das ist meine Frau und die auch. Gott scheint da irgendwie nicht an die Formulierung des Segens gebunden zu sein. Aber der viel größere Segen ist, aus den Konkurrenten sind Brüder geworden. was Esau verändert hat, sodass er auf Jakob zugerannt ist, das wissen wir nicht. Den Teil der Geschichte, den sehen wir nicht, den kennen wir nicht. Aber Jakob ist geflohen als Fersenhalter, der sich den Segen Gottes erschleichen wollte. Und er ist auf seiner Flucht genau diesem Gott begegnet. Als Gott, der trotzdem für ihn ist und als Gott, der mit ihm ringt und als Gott, der zu ihm steht für eine neue Zukunft. Ich habe euch die Geschichte von Jakob kurz zusammengefasst in 5 Akten. Wenn man sie liest, dauert es noch mal doppelt so lang. Da steht noch einiges drin. Ich kann euch empfehlen, nächste Woche einfach mal Jakob-Geschichte durchlesen. Fängt an in 1. Mose 25. Könnt ihr noch mal nachlesen. Ich habe sie euch in 5 Akten nacherzählt. Ich habe angefangen mit dem ersten Akt der Betrüger, dann der Beschützte. Der dritte Akt war der Betrogene. Der vierte Akt der Kämpfer. Und der fünfte die Versöhnung. Und in dieser Geschichte, finde ich, steckt unglaublich viel Potenzial, um auch uns herauszufordern. Ich habe da unglaublich viele Motive entdeckt, die ich auch aus meinem Leben irgendwie kenne. Und ich möchte euch einen Moment Zeit geben, um nochmal diese Geschichte in euch vielleicht vor eurem Auge entlanglaufen zu lassen und Gott zu fragen, Gott, was sind deine Worte für uns heute aus dieser Geschichte? Was sagt uns diese Geschichte über dich? Und was sagt sie uns über uns? Wo spricht sie uns was zu? Zu was fordert sie uns heraus?